Möchte ich noch beten zum Anfang. Vater im Himmel, danke, dass wir den offenen Zugang zu dir haben. Dass wir mit dir reden dürfen. Dass du uns kennst, dass du uns verstehst, dass du uns hörst. Und ich möchte dich bitten, auch gerade für die Zeit, wo wir jetzt hier zusammen sind, in dem Gottesdienst, dass du uns deine Gegenwart ganz real machst. Dass du uns ganz bewusst erleben lässt, wie du da bist. Dass du so zu uns redest, dass wir es verstehen können. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du in unsere Herzen hineinredest. Dass du uns berührst. Du kennst jedes Einzelne, das ich nicht kenne. Aber du weißt, was jedes braucht. Und ich bitte dich, dass du uns alle dort ansprichst, wo wir es nötig haben. Dort, wo wir ein Wort von dir brauchen. Dort, wo wir einen Hinweis brauchen. Eine Korrektur brauchen. Eine Ermutigung brauchen. Herr, begegne du uns. Und lass uns von diesem Abend wieder weitergehen mit Ermutigung und Freude an dir. Und mit dem Wissen, dass du mit uns kommst. Amen. Karfreitag. Wo wir vorher noch miteinander betet haben, ist das Stichwort gefallen von jemandem Karfreitagsstimmung. Kann mir jemand von euch sagen, was eine Karfreitagsstimmung ist? Was löst so Karfreitag aus bei uns? Was kommt uns in den Sinn, wenn wir Karfreitag hören, bei uns in der Gemeinde oder vielleicht auch in der Schweiz generell?
Frei.
Frei? Stau. Wir nicht arbeiten, ja.
Stau.
Stau, ja. Osterstau im Gotthard, 2,5-3 Stunden schon gestern oder vorgestern, 14 Kilometer. Heute, ich weiß nicht, wie viel das war. Ja, genau. Fast ein schlechtes Gewissen, wenn am Karfreitag so schönes Wetter ist, oder? Man weiß nicht recht, wie der Karfreitag eigentlich zu denken ist, oder? Ist das jetzt ein trauriger Tag? Ist das ein froher Tag? Du hast das sehr gut zum Ausdruck gebracht, so etwas, ein gemischtes Gefühl, oder? Ein anderer Gedanke?
Dankbarkeit.
Ja, es ist so vieles, was uns beim Karfreitag durch den Kopf gehen kann. Ich weiss nicht, ob ihr euch freut auf den Karfreitag, gleich wie zum Beispiel auf Weihnachten. Es ist irgendwie ein anderer Feiertag. Und doch, ich würde behaupten, dass der Karfreitag vielleicht der wichtigste von all unseren Feiertagen ist. Der zentralste. Alles im ganzen Alten Testament, alles in der Geschichte Gottes mit dieser Welt, hat irgendwie auf den Karfreitag hingezielt. Es ist das Ziel geworden von den ganzen Verheißungen im Alten Testament, von all den Vorbereitungen, die Gott gibt, von der Botschaft, die er seinen Propheten gibt, hat auf den Karfreitag hingezielt. Und vom Karfreitag an ist wie wenn ein der grosse Wendepunkt wäre in der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Von dort an hat etwas Neues angefangen. Wir sehen es an Ostern, wir sehen es an Pfingsten, wir sehen an all dem, was kommt, heute und in alle Ewigkeit hinein. Karfreitag ist wahrscheinlich einer der zentralsten Feiertage, wenn nicht überhaupt der zentralste. Es ist der Tag, wo am Schluss Jesus hätte können sagen, es ist vollbracht. Jetzt ist es geschafft. Möchte ich mit uns einen Text lesen, der noch vom Abend vor dem Karfreitag ist. In Matthäus 26, Vers 36 bis 46. Ich denke, ihr kennt den Text. Es ist nicht ein neuer Text. Ich lese ihn aus der Guten Nachricht Übersetzung. Dann kam Jesus mit seinen Jüngern zu einem Grundstück, das Gethsemane hieß. Er sagte zu ihnen, setzt euch hier. Ich gehe dort hinüber, um zu beten. Petrus und die beiden Söhne von Zebedäus nahm er mit. Angst und tiefe Traurigkeit befielen ihn. Und er sagte zu ihnen, ich bin so bedrückt. Ich bin mit meiner Kraft am Ende. Bleibt hier und wacht mit mir. Dann ging er noch ein paar Schritte weiter warf sich nieder, das Gesicht zur Erde, und betete: Vater, wenn es möglich ist, erspare es mir, diesen Kelch trinken zu müssen. Aber es soll geschehen, was du willst, nicht was ich will. Dann kehrte Jesus zu den Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Da sagte er zu Petrus: Konntet ihr nicht eine einzige Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach und betet, damit ihr in der kommenden Prüfung nicht versagt. Der Geist in euch ist willig, aber eure menschliche Natur ist schwach. Noch einmal ging Jesus weg und betete: Mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann geschehe dein Wille. Als er zurückkam, schliefen sie wieder. Die Augen waren ihnen zugefallen. Zum dritten Mal ging Jesus ein Stück weit weg und betete noch einmal mit den gleichen Worten. Als er dann zu den Jüngern zurückkam, sagte er: Schlaft ihr denn immer noch und ruht euch aus? Die Stunde ist da. Jetzt wird der Menschensohn an die Menschen, an die Sünder ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Er ist schon da, der mich verrät. Wenn wir annehmen, dass der Karfreitag ein sehr wichtiger oder sogar der wichtigste Feiertag ist oder das wichtigste Ereignis in Gottes Geschichte mit uns Menschen, der wichtigste Wendepunkt, den es überhaupt geht in der Geschichte von dieser Welt und von Gottes Handeln mit uns, dann würde ich ahnen, dass der Moment dort im Garten Gethsemane wahrscheinlich der Schlüsselmoment war in dem ganzen Karfreitagsgeschehen. Ein Schlüsselmoment. Es hat mehrere Schlüsselmomente in der Bibel, aber ich glaube, das ist einer der Top-Schlüsselmomente. Einer der ganz, ganz, ganz zentralen Momente. Und darum wollen wir ihn miteinander ein bisschen anschauen. Jesus kommt mit seinen Jüngern da in den Garten Gethsemane. Er kommt davon, dass sie miteinander vor das Passa gefeiert haben. Ihr wisst, das Passa war ein Fest oder ein Opfer, ein Feier, das erstmal gefeiert worden ist in Ägypten, wo das Volk Israel als Sklaven gefangen war. Und dann hat Gott sie versprochen, rauszuführen. Und er hat verschiedene Plagen gebracht, um die Ägypter dazu zu bewegen, sie gehen zu lassen. Und die letzte Plage war, dass er angekündigt hat, dass jeder älteste Sohn sterben muss. Außer wenn das Blut von einem Lamm an die Türpfosten gestrichen ist. Und er hat das seinem Volk gesagt. Und sie mussten ein Lamm schlachten. Es musste ein männliches Tier sein. Es musste ein Tier sein, das ohne Fehler und ohne Mangel ist. Es ist 4 Tage lang ist untersucht worden, ob ja nichts dran ist, was nicht stimmt. Und nachher hat das Tier gegen Abend geschlachtet werden müssen. Und sein Blut musste an die Türpfosten hergestrichen werden. Und dann hat Gott gesagt: Und dann, wenn der Engel kommt, der Todesengel, dann wird er an diesen Häusern vorbeigehen, wo das Blut ist. Jesus hat das Mahl mit den Jüngern gefeiert und dann hat er es ihnen erklärt. Und er hat gesagt: Schaut den Wein, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Das Brot, das ich breche, ist mein Leib, das gebrochen wird für euch. Ich weiß nicht, wie die Jünger so schon haben können schnallen. Es braucht uns noch heute viel, dass wir das wirklich begreifen. Wie Jesus, als er auftreten ist, das erste Mal öffentlich durch Johannes der Täufer gesagt hat: Schaut das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegträgt. Das Volk Israel hat durch die ganze Geschichte durch immer wieder das Passafest gefeiert. Sie haben gewusst, wer das Lamm ist, dort, wo gestorben worden ist. Und jetzt sagt der Prophet Johannes, der Täufer: Das ist jetzt das Lamm. Das ist das Lamm, das die Sünde der Welt weggetragen hat. Gott hat schon vorher erklärt, das Blut von dir, das kann nicht wirklich die Sünde wegnehmen. Es ist ein besseres Opfer nötig. Und so ist das Lamm gekommen. Es ist so erstaunlich zu sehen, wie Jesus 4 Tage dort in Jerusalem war. Wie das Lamm, das 4 Tage untersucht werden musste auf seine Fehlerlosigkeit. 4 Tage ist er von den hohen Priestern und von den Gelehrten befragt worden, ob er ja alles richtig sagt. Und 4 Tage lang haben sie nichts an ihm gefunden, wo irgendwo falsch war. Und dann am letzten Tag, gegen den Abend, ist er gekreuzigt worden und gestorben. Und hat sein Blut vergossen für uns Menschen. Ich weiss nicht, wie die Jünger dort mit Jesus zusammen in den Garten Gethsemane gegangen sind. Da lesen wir einfach, dass er mit ihnen in ein Grundstück, wo Gethsemane heisst, gegangen ist. Im Johannes wird noch dazugefügt, in einen Garten. Es war ein Garten, wo Ölbäume stehen. Noch heute stehen dort Ölbäume. Man ist unsicher, ob das noch die gleichen sind, weil die römische Eroberungsmacht hat wahrscheinlich alles Holz abgehackt damals. Aber man kann sich es noch sehr gut vorstellen in diesem Garten. Und das Wort Garten, ich glaube, das bringt es etwas ganz Wichtiges in unsere Erinnerung zurück. Es bringt den ersten Garten zurück. Der erste Garten im Paradies. Der erste Garten, wo Gott für die Menschen als Ort parat gemacht hat, wo sie sollen mit Gott Gemeinschaft haben und ihren Auftrag, den Gott für sie gehabt hat, sollen ausleben. Der Garten, wo sie in die grosse Versuchung geraten sind, ob sie Gott vertrauen wollen oder ob sie ihm misstrauen. Und es am Teufel dort gelungen ist und Schlange, den Menschen, den Zweifel ins Ohr zu pflanzen. Vielleicht mag Gott euch einfach etwas Schönes nicht gönnen. Darum dürft ihr nicht von dem Baum essen. Er hat den Zweifel an Gottes Güte, an Gottes Gutmeinen mit seinem Volk, an der Eva ins Ohr gesetzt und damit nachher auch am Adam. Und das heisst, beide haben gegessen. Und ihre Beziehung zum lebendigen Gott ist zerbrochen. Ist kaputt gegangen, ist gestört worden und sie haben raus müssen. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, dass Jesus beschrieben wird als der zweite Adam, der gekommen ist. Und er ist da im Garten. Ich glaube, Jesus ist mehrmals getestet worden, geprüft worden. Wir wissen es in der Wüste, wo er versucht worden ist vom Teufel. Und nicht nachgegeben hat. Ich denke später, wir könnten mehrere Sachen aufzählen, aber eine markante Geschichte ist, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war und ihnen gesagt hat, schaut, ich werde leiden. Ich werde mein Leben geben, ich werde sterben. Ich werde begraben werden und auferstehen. Der Rest haben sie gar nicht mehr gehört. Der Petrus ist sofort aufgesprungen und hat gesagt, Herr, das soll dir ja nicht passieren. Und Jesus hat ihm gesagt, weich von mir, Satan. Jesus hat hinter Petrus gesehen. Er hat hinter den Menschen gesehen, den Versucher, der dort gestanden ist, der wieder wollte probieren, Jesus, das ist nicht nötig, mach das nicht. Und ich glaube, das Ganze ist zu einem Höhepunkt gekommen, da in diesem Garten. Ich glaube, wir können die Bedeutung von dem, was dort geschehen ist, fast nicht genug hoch einschätzen. Jesus war dort, um das wieder herzustellen, was zerstört worden ist im ersten Garten. Aber dann lesen wir, wie Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, setzt euch hier, ich gehe dort hinüber, um zu beten. Jesus nimmt noch den Petrus, den Jakobus und den Johannes mit und geht beten. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit dem Beten. Das Beten ist mehr als das Ablesen von einer Formel. Das Beten ist im tiefsten Mass eine Beziehung zwischen Jesus und seinem Vater, wo er mit ihm über das, was ihn bewegt hat, geredet hat. Etwas, wo er mit seinem Vater ins Gespräch gekommen ist. Es hat ihn so durcheinander gebracht. Es heisst da, dass eine Angst und eine tiefe Traurigkeit, oder wie Markus steht, Angst und Schrecken ihn gepackt haben. Ich glaube, wir können uns nicht vorstellen, was das alles beinhaltet hat für Jesus. Ich weiß nicht, was ihn alles bewegt in dem Moment. Sicher ist einerseits sein Wissen um den schrecklichen Tod, wo er sterben wird. Die Kreuzigung war eindeutig der bestialischste Tod, den die Römer Verbrecher antun konnten. Aber ich denke, das war noch gar nicht das Tiefste. ist noch viel tiefer gegangen. Jesus hat gewusst, dass er in dem Moment die Schuld, die Sünde von der ganzen Menschheit tragen tut und das Kreuz tragen tut. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir uns das vorstellen können, was das für Jesus muss bedeutet haben. Er, der absolut heilige Sohn Gottes. Er, der nie etwas Unreines da oder gedacht hat oder geredet hat, ist plötzlich konfrontiert damit, den ganzen Abschaum, den ganzen Dreck, die ganze Sünde, wo wir Menschen geleistet haben bis dahin und noch leisten tun in dieser Welt, auf sich zu nehmen, auf sich zu laden und das Kreuz zu tragen. Der Gedanke muss etwas zutiefst Erschütterndes gehabt haben für Jesus. Etwas zutiefst Beängstigendes. Etwas zutiefst einfach, wo ihn durchgeschüttelt hat, weit runter. Auch der Tod. Mehrmals lesen wir von Jesus, wo er am Tod begegnet ist, beim Lazarus, andere Situationen, wie ihn dort etwas emotional gepackt hat, wo ungeheuer war, wo nicht näher beschrieben wird. Aber wir wissen, dass der Tod der Lohn ist für die Sünde. Die Strafe ist für die Sünde. Das Ergebnis ist vom Weggehen vom Gott, wo das Leben bedeutet. Und Jesus hat die Sünde auf sich genommen und ist auf den Tod zugegangen, um die Strafe für die Sünde zu tragen. Das war so gewaltig für Jesus. Er musste seinen Vater suchen. Wo gehen wir her? Wenn es uns so tiefst durchschüttelt. Wo gehen wir her? Wissen Sie, das kann man nicht mehr in dem Moment rasch lernen. Dann ist es zu spät, glaube ich. Ich glaube, das ist etwas, was wir im Leben von Jesus immer wieder gesehen haben, wie er seinen Vater gesucht hat. Ich habe erzählt, ich war ja gerade dort nahe am Tibet gewesen. So viele von diesen Menschen, die wir getroffen haben, sind Buddhisten gewesen. An vielen Orten sind die buddhistischen Fähnchen gegangen. Ich habe bis jetzt immer nur die Fähnchen gesehen, mit den verschiedenen Farben an den Seilen. Es ist mir das erste Mal aufgefallen, die Fähnchen, die sind alle bedruckt. Die sind bedruckt mit buddhistischen Texten. Und das ist eine Art, denkt wie Gebet. Und jedes Mal, wenn der Wind die Fähne bewegt, ist das einmal gebetet worden. Das ist wie der Rosenkranz, wo man, wenn man ein tausendmal durchbetet, ein gewisses Gewinn dabei hat. Die Fähne, die machen auch so etwas, auch wenn es niemand genau kann erklären kann, was sie wirklich machen. Das Gleiche wie die Gebetsmühlen, die gedreht werden. Aber das ist nicht das, was Jesus mit Gebet meint. Jesus ist zu seinem Vater gegangen. Er hat seinen Vater gesucht. Er hat sein Herz ausschütten vor seinem Vater. In einem Umfang, den wir uns wahrscheinlich nicht vorstellen können. Im Hebräerbrief lesen wir, dass Jesus mit lautem Geschrei zum Vater gekommen ist und mit Flehen. Sein Herz war am Zerbrechen. Und in seiner tiefsten Not hat er zu seinem Vater im Himmel geschrien. Ungeheuer, ungeheuer, der Moment. Wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, dass er zu seinen Jüngern sagt, ich bin bedrückt. Ich bin in der Kraft am Ende. Bleibt doch da und wacht mit mir. Ich weiß nicht, wie ihr Jesus versteht. Jesus ist auch schwierig für uns so ganz zu erfassen, oder? Er ist Gottes Sohn. Und gleichzeitig ist er Mensch geworden. Er war ganz Gott gewesen und er ist ganz Mensch geworden. Etwas, wo in der Kirchengeschichte oft darüber gestritten und diskutiert und debattiert worden ist. Und noch immer verstehen wir es nicht letztlich. Aber wir lesen im Philipperbrief, dass Jesus sich erniedrigt hat. Dass er sein Gottsein oder seine Rechte, die er als Gott hatte, freiwillig auf die Seite getan hat und sich erniedrigt hat und parat war, als ein normaler Mensch zu leben. Mit dem einzigen Unterschied, ohne Sünde. Er ist der einzige Mensch, der in die Welt hineingekommen ist, ohne Sünde. Er hat nochmal die gleiche Chance gehabt wie Adam und Eva, zu bestehen, den Test oder nicht. Und so ist Jesus dort, wo er für uns gestorben ist, so wie ich das verstehe, als ein Mensch gestorben. Gott als Gott in dem Sinn stirbt nicht. Das werfen uns die Moslems vor, wie kann Gott sterben und gleichzeitig noch leben und für die Welt sorgen. Aber Jesus ist auch Mensch geworden. Er ist geboren worden. Er hat Hunger gehabt, er hat Durst gehabt, hat in dieser Welt gelebt, er hat gelitten, hat unser Leiden geteilt und er ist gestorben für uns. Und als Mensch hat er gesagt, ich bin bedrückt. Meine Kraft ist am Ende. Ich brauche eure Unterstützung, kommt mit und betet mit mir. Und die Jünger, die haben sich am Schlaf überwältigen lassen. Wer bin ich, um ihnen einen Vorwurf zu machen? Wie oft schlafe ich, anstatt zu beten? Ich glaube, es gibt wenige Sachen, die man Menschen können fragen können, um sie zu demütigen, als wenn man sie nach ihrem Gebetsleben befragt. Ich weiß nicht, wie viele von uns ein Gebetsleben haben, wo ihr denkt, es entspricht genau dem, was ich denke, dass es sein soll. Gerade die meisten von uns haben irgendwo das Gefühl, nein, ich glaube, da wäre noch viel Wachstumspotenzial da. Also, ich glaube nicht, dass ich besser bin als die Jünger. Aber Jesus war so offen mit ihnen gewesen und hat gesagt, betet, wacht mit mir, meine Kraft ist am Ende. Und dann hat sich Jesus niedergeworfen. Das ist die Form von Niederwerfen vor einem grossen König, wo wir im Nahen Osten damals, zum Teil bis in die heutige Zeit, haben. Das ist eine Form, die zum Ausdruck bringt, ich bin ganz dir unterordnet. Und das ist das, was er vor seinem Vater da hat. Er hat sich niedergeworfen. Und dann hat er diesen Satz gebetet, den wir so gut kennen. Sein Niederwerfen war ein Ausdruck von der Hingabe. Dass er sich ganz einfach seinem Vater hingegeben hat. Dass er gesagt hat, da bin ich. Ich bin dir untertan. Ich möchte tun, was du sagst. Ich gebe mich dir hin. Und dann hat er gebetet. Und er hat gesagt, mein Vater. Mein Vater. Soviel ich weiß, hat es bis dorthin, so wie wir das in den Unterlagen haben, ich bin nicht ein Wissenschaftler, ich habe das nicht erforscht, ich habe das gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ist das nie in jüdischen Gebet je vorgekommen bis dahin, dass Gott als Vater angesprochen worden ist, außer bei Jesus. Er hat das angefangen, die Menschen so zu lehren, dass sie zu Gott als Vater kommen dürfen. Und er selber ist zu seinem Gott als zu seinem Vater gekommen. Und er hat gesagt, mein Vater, wenn es möglich ist, erspare es mir, den Kelch müssen zu trinken. Aber es soll geschehen, was du willst und nicht, was ich will. Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Das ist wohl der Kern von dem Schlüsselmoment. Es ist der Kern vom Leben von Jesus und von seinem Sieg. Es ist der Kern vom Geheimnis, warum er so hat können leben, wie er gelebt hat in der Welt. Und ich würde behaupten, es ist der Kern von unserer Jüngerschaft und Nachfolge von Jesus. Für jedes von uns, auch heute. Vater, nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Dass er betet, trotz seiner Todesangst. Trotzdem, dass wir bei Lukas lesen, dass sein Schweiß wie Blut abgeflossen ist. Ich weiß nicht, was das alles bedeutet, ganz genau. Aber es muss eine ungeheure Anspannung da gewesen sein. Ein ungeheurer Druck. Ein ungeheures Leiden. Eine ungeheure Not. Ein ungeheuer tiefgehender Schrecken und eine Angst. Und in dem Sinne zu seinem Vater kommen und sagen, Vater, wenn es möglich ist, wenn es einen anderen Weg gibt, bitte, ich als, darf ich so sagen, als Mensch, hätte ich dann gerne einen anderen Weg. Aber Vater, noch viel wichtiger als was ich wette, ist, was du willst. Dein Wille soll geschehen. Ich sage ja dazu. Ich verzichte auf meinen Wunsch, auf das, was für mich schön wäre. Und ich möchte das tun, was du sagst. Wir kennen den Rest der Geschichte. Unsere Zeit rückt vor und ich möchte es nicht alles im Detail anschauen. Noch zweimal hat er das gebetet. Zweimal hat er seine Jünger schlafend gefunden. Am Schluss hat er gesagt, jetzt ist die Stunde gekommen. Mein Verräter kommt nach, steht auf, fertig schlafen. Jetzt gehen wir. Und die Jünger sind gleich darüber abgeflohen und haben Jesus erst recht allein gelassen. Ein Schlüsselmoment. Die Zeit von dem Ringen im Gebet von Jesus in der Gegenwart von seinem Vater. möchte ich einfach mich und uns alle fragen, was machen wir damit? Wenn ich euch fragen würde, um was geht es im Karfreitag, sehr oft kommt man von Christen die Antwort über, es geht um die Erlösung, es geht um die Vergebung der Schuld, es geht um ein ewiges Leben, das ich geschenkt bekomme. Das Evangelium ist, dass Gott meine Schuld vergibt und mir ewiges Leben schenkt. Und ich werde nicht sagen, dass das nicht stimmt. Aber es ist nur ein Bruchteil der Wahrheit. Das Evangelium, wo Jesus uns verkündet wird, wir müssen das mal nachlesen, den Evangelien, das ist oftmals ein Zusatz. Und er sagt, das Evangelium vom Himmelreich oder das Evangelium vom Reich Gottes. Und was er dort eigentlich sagt im Griechischen, er braucht das Wort Basileia. Das Wort, wo Königsherrschaft bedeutet. Und er sagt, die gute Nachricht von Gottes Herrschaft, dass die da ist, das ist die gute Nachricht. Dass Gott seine Herrschaft antritt. Nicht erst irgendwann. Sondern er sagt, das Himmelreich ist jetzt gekommen. Und er verkündet die gute Nachricht vom Reich Gottes. Wir müssen das richtig verstehen. Die Bibel möchte uns nicht nur von der Sünde erlösen. Das ist das Beseitigen vom Negativen. Das Heilen von dieser Beziehung, das ist nötig. Dann sind wir wieder dort, wo wir am Anfang sind. Aber dann fängt es erst an. Dann kommt unser Leben mit Gott. Und unser Leben soll unter der Herrschaft von Gott sein. Unter seiner Königsherrschaft. Das Königreich, das Himmelreich, das ist nicht irgendwo, wo man sagen kann, hinter dem Mond oder neben dem Mars. Jesus sagt sogar, es ist da. Ein Wort steht, es ist in unseren Herzen. Es ist überall dort, wo Gott regieren darf. Und jünger Nachfolger von Jesus sein, Einladung zum Reich Gottes, heisst, ein Nachfolger von ihm zu werden. Uns ihm zu unterstellen, seine Königsherrschaft in meinem Leben heute anzunehmen. So oft begegne ich Leute, die den Eindruck haben, ja, das Wichtigste ist passiert, er hat sich bekehrt, das ist die Hauptsache, ist wenigstens gerettet. Und nachher, ja, ist schön, wenn es noch ein bisschen weitergeht, aber Hauptsache, dass er gerettet ist, oder? Das ist wie wenn, ich glaube, ich habe es da noch nicht erzählt, aber es ist wie beim Köbeli, wo der Köbeli auf die Welt gekommen ist. Und er war so ein Herziger. Und dann stand dann Amalia auf Besuch und hat gesagt, oh, der Köbeli ist so ein Herziger. Ist das nicht wunderbar, der Köbeli? Er lächelt, hat so schöne Augen, krüseli Haar. Nach einem Jahr ist sie wiedergekommen mit dem Onkel Fritz. Und der Köbeli war da. Oh, Köbeli, wie geht's dir? Bist du immer noch ein Herziger? Ja, ja, bist du immer noch ein Herziger. Nach 3-4 Jahren ist sie wieder mal per Zufall vorbeigekommen. Und das war der Köbeli. Und jetzt ist die Tante Amalia langsam geschmaucht worden. Und sie hat gedacht, das ist schon ein schöner der Köbeli, aber irgendetwas stimmt nicht, dass der Köbeli immer noch in den Armen ist und gewiegelt wird und noch den Schoppenflasche trinkt. Irgendetwas stimmt nicht. Wenn das bei einem Kind so wäre, bei jedem von unseren Kindern, dann wären wir zutiefst besorgt. Aber es ist wie beim Christsein, wo man sagt, die Hauptsache ist auf die Welt gekommen. Ja, das ist nicht die Hauptsache. Das ist der Anfang, damit es erst richtig losgehen kann. Dann kommt das Leben mit Gott. Dann kommt das Wachsen als Kind und genauso als Jünger Jesu. Nicht zu perfekt sein. Dann wird niemand von uns sein, bevor wir bei Jesus angelangt. Aber das Wachsen, das Nachfolgen, das Lernen von ihm. Und ich glaube, das ist ganz stark verbunden mit dem, was Jesus uns auch in diesen Versen sagt über seine Beziehung zum Vater. Jesus gibt uns, oder das Wort Gottes gibt uns eigentlich zwei Alternativen. Wir können das Leben vom Adam und vom Eva leben. Mit den ganzen zerstörerischen Folgen, wo wir unseren eigenen Weg gehen. Oder wir können ein Leben wählen, wie es Jesus gelebt hat. Und sagen nicht, das ist unmöglich. Das ist das, was Jesus uns aufgetragen hat. Ein Leben in der Unterordnung. Mit einem Ja zu Gottes Willen. Er redet vom Weiterkommen, wo sterben muss, dass es Frucht bringen kann. Also all das, was Jesus durchgemacht hat, mit Ausnahme von den Sündträgen von uns, ist etwas, was auch unser Leben charakterisieren soll. Nämlich, dass wir unseren Willen am Willen vom Vater unterordnen. Und das kann man jetzt auf zwei Seiten falsch verstehen. Und das ist oft passiert, auch bei uns. Wir haben vielleicht in der Vergangenheit noch stärker, oftmals ist das ausgeartet in eine grosse Gesetzlichkeit. Und du darfst das nicht machen und darfst das nicht machen. Und das Christsein ist so etwas langweilig, so etwas öd, so etwas ermüdend. All die Verbote, was wir nicht machen dürfen. Und all die Leute, die einfach nur kommen am Sonntag und schauen, aber die hat schon wieder das gesagt und schon wieder das gemacht. Und letzte Woche hast du gewusst, dass so eine gesetzliche Enge, die so wenig zu tun hat mit dem Leben von Gott. Heute sind wir nicht mehr genau gleich davon gefährdet. Ich glaube, wir haben die Gefahr mehr auf der anderen Seite. Dass unser Gott ja Liebe ist, oder? Wenn ich manchmal staune, wenn unsere Jungen sich mit Alkohol volllaufen lassen, bis zum geht nicht mehr. Wenn sie so viele Sachen machen, und jetzt geht es mir nicht um den Zeigefinger vom Richtenden, aber irgendwie um die Frage, warum beschäftigen sie das überhaupt nicht einmal mehr? Oder irritiert sie das nicht mehr? Irgendwie, wenn man darüber redet, ja, weisst du, Gott versteht das schon. Gott kommt schon zurecht mit dem. Irgendwie wird das dann schon vergeben. Natürlich ist es nicht das Ideale, das sehen die meisten. Aber es ist nur ein Beispiel von so vielem. Einfach, dass unser Leben so etwas ganz anderes ist, als das, was die Bibel uns eigentlich sagt. Das kommt weder durch eine Gesetzlichkeit stand, noch durch das Gegenteil von der Gesetzlichkeit. Es ist etwas, was aus dieser Beziehung mit dem Vater raus muss wachsen. Etwas, was aus dieser Liebe zum Vater raus wächst. Weil wir ihn lieb haben. Weil wir uns ganz bewusst sein Willen unterordnen und bitten, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen in meinem Leben. Ich glaube, etwas von der Ursache von der Kraftlosigkeit von unseren Gemeinden, wie wir am Anfang gesagt haben, warum passiert an einigen Orten so viel, hängt damit zusammen, dass wir oft am Sonntag Predigt hören und nach der Predigt etwas ganz anderes leben. Und wir würden es nie so sagen. Aber der Hauptteil von unserem Christsein ist nicht im Gottesdienst. Der Hauptteil von unserem Christsein ist unser Beruf, unsere Familie, unsere Nachbarschaft von außen, wo wir sind mit anderen Leuten. Und unser Leben ist so wenig geprägt, so wenig konsequent geprägt von dem Wert von Jesus, vom Willen vom Vater. Jesus möchte Nachfolger. Und ich möchte einfach ganz bewusst, und ich komme damit zum Schluss, ermutigen, ganz neu in die Stille zu gehen. Und frage Jesus, was kann ich von dir lernen, aus dieser Begebenheit, wo du all das durchgemacht hast für mich, damit die Tür zum Leben mit Gott für mich aufgeht. Und wo du mich einlatschst, nicht einfach einlatschst, um gerettet zu sein, sondern einlatschst unter die Herrschaft von Gott. Einlatschst in dein Königreich. Einlatsch in dein Herrschaftsgebiet, wo du darfst sagen, was geschieht. Zeig mir, wie du das meinst. Fang an, mir Sachen zu zeigen in meinem Leben. Und bitte Gott, nicht einfach, und dann, wenn du mir es zeigst, dann werde ich mir nachher Gedanken machen, ob ich darüber etwas ändern soll oder nicht. Dann könnt ihr es vergessen. Es wird nur dann funktionieren, wenn er sagt, ich weiss zwar, dass ich nicht Kraft habe, zu ändern, aber ich bitte dich, dass du mir auch Kraft gibst und mir hilfst, mein Leben zu ändern. Und mehr dem ähnlich zu werden, wo du bist, Jesus. Ich glaube, dass das Annehmen und das Erwidern von Gottes grosser Vaterliebe, wenn wir das wirklich begreifen, unheimlich viel von dem kann auslösen. Wenn die Liebe zu ihm unser Motiv ist, um seinen Willen zu tun. Nicht irgendwie eine Angst vor irgendetwas Bösem, was uns passiert, nicht Angst vor negativen Konsequenzen, nicht Angst, dass irgendjemand könnte merken, dass plötzlich auffällt, was sie im Verborgenen machen, sondern die Liebe zum Vater. Ein Ausleben von dem, was wir behaupten, zu glauben, dass wir gestorben sind mit Jesus und auferstanden. Wisst ihr, wenn wir uns taufen lassen, sagen wir eigentlich, ich bin mit Jesus gestorben, wie Jesus am Karfreitag. Und ich bin mit ihm auferstanden, ich habe jetzt ein neues Leben. Das darf Konsequenzen haben für unseren Alltag. Und nicht nur ein Satz ist in unserem Glaubensbekenntnis. Und dass der Heilige Geist unser Leben darf füllen und regieren. Jemand hat es mal so beschrieben, und das Bild ist mir sehr plastisch hineingegangen. Der Heilige Geist wird ja mit verschiedenen Symbolen in der Bibel beschrieben. Ein Symbol ist eine Taube. Und es ist so, wie wenn wir uns vorstellen würden, wenn der Heilige Geist auf unserer Schulter würde sitzen. Was würde er sagen zu dem, was du gestern gemacht hast? Wie würde er sich fühlen bei dem, was du in der nächsten Woche wieder an der Arbeit machst? Was du am Fernsehen schaust, im Internet, was du redest und schreibst, wie du reagierst? Hat er Freude? Oder wird er traurig? Denkt daran, er ist jeden Moment bei euch. Er wird bei euch bleiben, hat Jesus gesagt. Er möchte regieren, aber nur nicht unter Zwang, sondern wenn wir das wünschen und zulassen, dann wird er daran arbeiten, uns das Leben zu verändern. Ich möchte doch den Karfreitag einfach einen weiteren Schlüsselmoment vielleicht auch in deinem und in meinem Leben. Ich muss es genauso nötig sein. Mich denkt, je älter dass man wird, je mehr hat man es nötig, dass man von Jesus lehrt. Es ist so vieles, was einem auffällt, was immer noch an altem Zeug dran klebt. Ich habe es genauso nötig. Aber ich möchte mit euch zusammen einfach sagen, Jesus, ich möchte gerne dir ähnlich werden. Ich möchte, dass du mein Leben veränderst. Ich möchte, dass dein Geist an mir schafft. Hilf mir doch. Und dann gibt es einen ganz fantastischen Vers, der sagt, Gott schafft nicht nur er schafft nicht nur das Wählen, sondern das Vollbringen. Oder Gott schafft beides, das Wählen und das Vollbringen. Weil ich merke manchmal nicht mal, das Wählen ist da. Und ich finde es so toll, dass ich Gott bitte, Gott, schenk doch du das Wählen und das Vollbringen in mir. Ich schaffe es selber nicht, aber du kannst das tun. Und wäre es nicht toll, wenn wir die Gemeinde sein, wo etwas von dem ausstrahlt, wo Jesus sichtbar wird, wo Menschen um euch herum etwas spüren. Ich meine, das ist nicht einfach sentimental, sondern etwas spüren von dem ganz anderen, wo ihr euch lebt. Nicht aggressiv, sondern mit grosser Liebe und mit grosser Energie von Gott. Also unser Leben darf Ausstrahlung haben in die Welt hinein, wie das Leben von Jesus Ausstrahlung hat. Dass er uns brauchen kann und dass Menschen angesprochen werden für sein Reich, genau wie sie von Jesus angesprochen worden sind. Amen.